Herzlich willkommen zu Women's Planning.
Wir sind Nora Zabel und Lilly Fischer, zwei politikbegeisterte junge Frauen, die sich von anderen Frauen die Welt erklären lassen und neuerdings auch von Männern.
Unser Podcast ist freundlicherweise unterstützt von Dr. Jörg Kasper.
Heute nehmen wir eine Folge auf die wir uns schon sehr lange gefreut haben, denn heute trifft Men's Planning auf Women's Planning. Lilly, wen haben wir heute da?
Wir haben heute Jan Fleischhauer zu Gast. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, hallo.
Ich werde Sie einmal kurz vorstellen. Also, Sie sind am 7. Mai 1962 in Osnabrück geboren, aber in Hamburg aufgewachsen. Haben auch in Hamburg dann deutsche Literatur und Philosophie studiert und sind nach dem Studium zum Spiegel gegangen. Auf ihrer Webseite findet man, nach diesem Studium kann man quasi nichts anderes als Journalismus machen. Und sie haben auch ihr ganzes Leben über Journalismus gemacht. Aber nicht immer nur in Hamburg, sondern, das fand ich auch als Ostdeutsche, und Nora ist ja auch Ostdeutsche, ganz spannend, nach dem Mauerfall ging es direkt für sie nach Leipzig. Aber dann 2001 nach New York, 2005 zurück nach Berlin als einer der Leiter im Hauptstadtbüro. Und im Jahr 2019 haben sie dann gekündigt beim Spiegel nach 30 Jahren und sind zum Fokus gegangen. Und da sind sie heute, schreiben immer mal gerne kontroverse Beiträge, und wir haben uns total gefreut und sind auch ehrlicherweise ein bisschen aufgeregt gewesen vor diesem Podcast, dass sie zugesagt haben. Und Nora hat auch direkt die erste Frage.
Ja, auf jeden Fall. Wie kommt ein Jan Fleischhauer darauf, sofort bei einem Podcast zuzusagen, der Women's Planning heißt?
Weil ich keine Herausforderung aus dem Weg gehe.
Okay, okay, Sie sehen also, uns schon mal als Herausforderung.
Weiß ich nicht, ihr habt doch eher sonst so einen Frauentalk, oder? Ich fand so eine, also wenn dann mal ein Typ eingeladen wird, so wie ich, kann man doch eigentlich nicht sagen.
Ja, voll. Sie sind leider nicht der Erste, sondern der Dritte. Aber ich hoffe, das ist okay. Nach Robin Alexander.
Bammer. Okay.
Aber das ist umso schöner, dass Sie da sind. Wir hatten einmal die Freude, miteinander ein Bild-Live-Talk zu haben. Und danach habe ich gestanden, dass ich mein Spiegel-Abo gekündigt habe, nachdem Sie gegangen sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass man nach 30 Jahren neue Herausforderungen sucht. Haben Sie genau diese neue Herausforderung auch beim Fokus befunden?
Naja, warum geht man nach 30 Jahren? Ist ja ein bisschen so wie in der Ehe, ne? Du wägst so die Vor- und Nachteile ab, ja? Hat auch ein bisschen Schiss, ne? Also, geht das gut? Du weißt ja, was du an der Altbeziehung hast. Und es kommen ja auch nicht mehr so wahnsinnig viele neue Angebote, die interessant sind im Leben vorbei. Es kam eben eins vorbei und da habe ich mir überlegt, also wenn ich jetzt absage, dann bleibe ich bis zur Rente halt beim Spiegel. Ist auch schön. Hat mir auch keiner was dort zu leide getan, im Gegenteil. Aber das kannte ich natürlich. Und nochmal zu einem Unternehmen zu gehen, was mir Möglichkeiten geboten hat, was die mir der Spiegel so nicht geboten hat, da habe ich eingeschlagen. Und Gottlob sind meine Erwartungen auch nicht enttäuscht worden.
Aber Sie schreiben ja seit 30 Jahren über Politik und über Gesellschaft und über whatever. Wird das nicht irgendwann langweilig?
Habe ich auch gedacht. Nur ist es natürlich fairerweise so, also die Kolumne, also das, was ich jetzt mache, ne? Also Meinungsgeschäft, das mache ich ja erst etwa seit 10 Jahren. Also vorher war ich ein mehr oder weniger bekannter Redakteur. Und dann hatte ich die Zeit 4 Jahre in Amerika, da habe ich Wirtschaftsberichterstattung gemacht. Das war super, aber nochmal wieder was ganz anderes als Meinungsjournalismus, ne? Und den Kanal, also den schwarzen Kanal, meine Kolumne habe ich jetzt eben seit Januar 2011. Den Titel habe ich auch mitgenommen, weil das meiner war, zu Buddha. Ja, und da habe ich auch gedacht, also am Anfang machst du jetzt so 1, 2, 3 Jahre, ne? Und dann sind die Themen eigentlich durch. Aber das, wenn man so will, Schöne ist, jede Woche wieder irgendein Wahnsinn passiert, wo ich denke, Mensch, ja, da muss ich meine Stimme erheben.
Sie sagen ja auch auf Ihrer Webseite, wenn der Großteil der deutschen Journalisten einen Kanzler Robert Habeck haben möchte, dann haben Sie sehr viel zu tun. Jetzt haben wir keinen Kanzler Robert Habeck, sondern einen Kanzler Olaf Scholz und eine Außenministerin Annalena Baerbock. Und da wir ja hier auch über Frauen reden, mir fällt aktuell immer wieder auf, dass ich es vorher nie erwartet hätte, aber Annalena Baerbock einen unfassbar guten, also unfassbar, so wie ein CDUler eben was unfassbar gut finden kann, was ein Grüner macht, über die Erwartungen gut. wie sehen Sie denn so die Arbeit?
Von Annalena Baerbock?
Ja, und vielleicht auch im Vergleich zum Mann Olaf Scholz.
Also erstmal war ich natürlich, habe ich meinem Herrgott, ja, im Wahlkampf jeden Tag aufgestiegen, gedankt, dass er mir die Annalena vorbeigeschickt hat. Ja? Die hat mir den halben Sommer schon mal gerettet. Ne? Kann man sich ja vorstellen, mit den ganzen Sperenzchen. Also auf einer ernsteren Note, ich fand immer, dass die Außenpolitik bei den Grünen noch das Beste ist, ja, was sie zu bieten haben. Das war ja schon so in der DDR-Zeit. Ihr habt ja erwähnt, dass ich 91 für 2 Jahre auch nach Leipzig gegangen bin, also mich so ein bisschen auskenne. Und die Grünen waren vor dem Mauerfall die Einzigen, die, wenn sie auf Staatsbesuch drüben waren, nicht nur Brafonecker und Mielke die Hand geschüttelt haben, sondern auch mal einen Abstecher gemacht haben, zum Beispiel zu Wolf Biermann, solange er noch da war, oder Bärbel Bohley, ja, zum großen Missfallen der Herrschenden da drüben. Er hat ja keinen Sozialdemokrat mehr, weil das wäre ja, hätte ja dem großen Projekt Wandel durch Annäherung widersprochen. Ja? So, das fand ich immer schon mal gut und dem sind sie in gewisser Weise treu geblieben. Und sie sind ja jetzt auch in der Region diejenigen, die jedenfalls, was nochmal das Verbale angeht, zum Praktischen kommen wir ja noch, klar sagen, mit was für einem Regime wir es in Russland zu tun haben. Ja, es ist ja immer ein Mann, der, also sagen wir, das wundert mich ja immer so ein bisschen auch bei den Sozialdemokraten, sagen wir so einem wie Kevin Kühnert, ja. Also diese komische Liebe zu Herrn Putin, also ein Mann, der erstmal alle Schwulen und Lesben, wenn er kann, erstmal verprügeln lässt, ja, so in seinem Land, ja. I don't get it, ja. Also wie man, also zum Beispiel als Schwuler wie Kevin Kühnert, irgendwie dem immer die Stange halten kann. Gut. Also den Fehler machen schon mal die Grünen nicht. Und ich finde, also, wir werden jetzt das Deutsch, wenn jetzt nicht Russland in die Schranken weisen, aber dass man zumindest mal einen klaren Blick hat auf das Regime, mit dem man es zu tun hat, ist ja am Anfang schon mal nicht verkehrt. So. Leider, wie wir jetzt sehen, ein bisschen hapert es dann in der Praxis. Ne?
Ja, da wir beide ja auch aus dem Osten kommen, haben Sie das mit der Russland-Connection gerade angesprochen und das triggert uns sofort natürlich, weil in meinem Manuela Schwesig regierten Land ist es natürlich ja, so semi-optimal, aber...
Die macht ja mal eine ganz eigene Nummer, ne? Das ist ja so, das finde ich ja geil. Also sie hat ja so eine eigene Stiftung gegründet, so eine Umweltstiftung, also das ist so, da steht Umweltstiftung und tatsächlich ist das so ein Tarnprojekt der deutsch-russischen Wirtschaftsanbahnung, ja, mit irgendwelchen Millionen von Gazprom gefördert. Also, ja, ich weiß nicht, und wahrscheinlich der Gerd, der Schröder-Gerd, noch mal auf irgendwelchen Geheimkonten da auch noch wahrscheinlich rumpilgert. Also das ist eine super Nummer.
Ja. Also bei uns rollt bald der Rubel in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein bisschen traurig, aber naja. ich habe so ein ganz witziges Video gesehen, wo Sie mit einer Fridays for Future-Aktivistin gestritten haben. Wie war das für Sie? Das wirkte so irgendwie, als wenn der Vater mit der Tochter streitet.
Das fand ich ehrlich gesagt nicht.
Nee? Fanden Sie es auf einer Ebene?
Also klar, es gab den entsprechenden Altersunterschied, aber ich habe mich, also die Leute, die es gesehen haben, hatten jetzt nicht den Eindruck, dass sich da in väterlicher Großzügigkeit auf Carla Rehms mal geguckt habe, sondern ich habe die ja schon ernst genommen. Das ist auch nicht, also das war auch nicht vorgetäuscht. Ich habe eine ganz andere Auffassung zu den Dingen als Sie. Aber ich finde, dass sie das, also ich meine, die macht schon ihren Punkt. Und sie kennt sich in dem, was sie da vertritt, auch aus. Also die beste Szene war ja, also die Sendung, für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, sollen wir vielleicht nochmal erklären, heißt Auf der Couch, ja, also sozusagen die Therapie der Meinung mit einem echten Psychologen, ich weiß nicht, schon Leo Winscheid heißt der, glaube ich, ne? Also ich habe ihn nochmal erkundigt, also der ist kein TV-Psychologe, sondern offenbar ein echter Psychologe. Und und man wird ja sozusagen konfrontiert mit den anderen. Und das Beste fand ich, dass jeder von uns gezwungen war, eine Rede zu halten in der Person des anderen. Also ich musste eine Rede halten als Carla Remsma an die Fridays for Future-Bewegung und sie musste eine Rede halten als Jan Fleischauer an meine Leser. Und ich habe mich, also ich habe mich wegschmeißen können vor Lachen. Also wie sie ja auch mit einem gewissen, sagen wir mal, satirischen Talent, ja, mich da persifliert hat. Schon meine Talking Points alle so drauf hatte. Nee, ich fand das, ich fand gerade, das klappte gut. Die Sendung haben viele Leute echt gemocht, weil sie so ein doch ein Battle auch war. Aber wenn ihr das anders seht, gut. Aber ich finde ja nicht eure, kann euch ja nicht eure Sichtweise ausreden, aber das war so das Feedback, was ich gekriegt habe.
Lady, willst du was sagen?
Ich habe gesehen, dass du dich entstummen willst.
Nein, mach du, sag du zuerst.
Ich glaube, erstmal dazu zählt, dass man selbst über sich lachen kann, wenn man in so eine Sendung reingeht, weil man genau weiß, was auf einen zukommt. Da hält jemand eine Rede als einer selbst. Aber dann scheint ja Carla Remsma sich auch gut eingelesen und eingeschaut zu haben, vor allem, wenn sie so gut das darstellen kann. Ich habe es leider noch nicht gesehen.
Na gut, sie hat ja fairerweise, hatten wir ja schon 20 Minuten hinter uns, wo wir uns auseinandergesetzt hatten. Die ist also auch schnell im Kopf. Das heißt, die hatte schon gerafft, wie ich denke. Ja? Ich hatte ja auch ein bisschen Zeit, meine Punkte vorzutragen. So, ich meine, wie gesagt, ich mag ja erstmal überhaupt alle Leute, die was wollen, ja, und auch politisch was wollen und finde das ja auch interessant. Ich finde ja sogar solche Klima-Apokalyptiker interessant, die sich jetzt in Berlin auf die Straße kleben, ja, also mit diesem super düsteren Blick, also wir haben nur noch sozusagen 10 Tage zu leben und wenn wir in den 10 Tagen die Nebel nicht umlegen, ja, dann wird uns, was auch immer, der Eisberg erschlagen, ja. Das ist das wahrscheinlich Journalistische in mir. Also wenn ich jetzt da in Berlin leben würde, würde ich dahin pilgern und mir das mal angucken, mit denen auch reden. Ne? Also um einfach diesen Mindset zu erfassen, dieser Leute.
Aber ehrlicherweise Verständnis habe ich dafür überhaupt nicht. Vor allem, wenn es so wie bei einem dieser ersten Proteste dann wirklich dazu kommt, dass der Rettungswagen nicht durchkommt. Aber spannend finde ich es auch. Aber viel spannender finde ich die Videos, die danach bei Twitter rumgeistern, über die Menschen, die versuchen runterzutragen. Oder teilweise Polizisten, die da mit diesem Kleberlöser wirklich, da sind Menschen, die sich tatsächlich ankleben. Also es ist komplett irre meines Erachtens.
Ja, tatsächlich, ich glaube, ich würde hingehen, mich dann kurz auf die Autobahn setzen, Bier trinken und zu sagen, ey, ihr seid wahnhaft, geht aus euren Telegram-Gruppen raus und, keine Ahnung, macht euer Studium zu Ende, weil die ja teilweise ihr Studium abbrechen, weil sie die Welt retten möchten. Und also ich finde es mega spannend, die Sichtweise, aber ich kann mich einfach nicht nach, also ich kann diese Logik einfach nicht nachvollziehen. Das ist so das Verrückte.
Ich merke aber, dass wir vom eigentlichen Thema dieses Podcasts sehr abweichen. Denn eigentlich geht es hier um Frauen in der Politik, aber vor allem auch darüber, dass wir uns was von Männern erklären lassen.
Ja. Jetzt sagt ihr es erst. Oh Gott, ja.
Ich dachte, der Name Woman's Planning, der ist noch nicht so durchschaubar. Och. Nö, wusste ich, dass Ihnen das noch nicht aufgefallen ist.
Nee, das heißt für mich, Women's Planning heißt quatschen über alles und ihr habt am Ende das letzte Wort. Dachte ich, das wäre so ein bisschen Women's Planning, aber gut.
Immer das letzte Wort haben, das ist ein Satz, den meine Eltern wahrscheinlich immer zu mir sagen, dass ich immer das letzte Wort haben möchte. Nein, der Übergang, den ich eigentlich machen wollte, war, dass wir mal dazu kommen, dass ja in der meisten Zeit, die sie auch im Hauptstadtbüro tätig waren, in Berlin oder generell für den Spiegel geschrieben haben, ja auch Angela Merkel ihre Zeit mitgeprägt haben. Sie haben viel über Politik geschrieben. Deswegen ist natürlich auch einerseits das Spannende, wie beeinflusst da Angela Merkel das Arbeiten als Journalist, aber auch, vielleicht können Sie mal ein paar Einblicke behind the scenes geben. Wie ist denn so das Leben im Spiegel und ist es besser als bei Bild unter Julian Reichelt oder ist Journalismus da überall ähnlich?
Gut, das weiß ich nicht, wie es bei Julian Reichelt war, da ich bei der Bild ja nie gearbeitet habe. Ich kenne ja im Ernst, du kennst nur 2 Redaktionen. Ich kannte den, ich habe in der Journalistenausbildung war ich mal ganz kurz auch beim Stern, beim NDR, aber das immer noch für so ein paar Wochen. Also ich kenne eigentlich nur den Spiegel und jetzt den Fokus. Ne? Und stimmt, 16 Jahre Angela Merkel habe ich voll mitgemacht. Das war, ich habe sie eigentlich auch immer verteidigt, lange. Weil ich diese, also wo wir jetzt ja über Frauen in der Politik reden, diese Kritik an ihr. Also sie würde alle Männer wegbeißen und so, ja. Fand ich immer Käse. Da saßen dann immer wie so mittelalte Männer in irgendwelchen Hintergrundrunden, haben dann in ihr Bier geweint, ja, ihr Bierglas, die gemein Angela Merkel zu ihnen ist. Was sind das für Typen? Also, ich meine, wenn du direkt gewählter Abgeordneter bist, wer hindert dich daran, im Deutschen Bundestag gewissermaßen deine eigene Fraktion der CDU aufzumachen, ne? Und zu sagen, also ich bin natürlich immer im Rahmen der Kabinetts, der Parteidisziplin, aber dass man, also erkennt man einen anderen Flügel vertritt, so. Ich glaube, Frau Merkel war selber überrascht, mit welchen Weicheiern sie es auf der anderen Seite zu tun hatte, ja, so. Ich habe eigentlich erst so in den letzten 2 Jahren der Pandemie so, da habe ich an ihr stark gezweifelt, ne? Also sich sozusagen immer so hinzustellen, als ob man gar nicht mehr Kanzlerin ist, sondern direkt schon sozusagen in der Talkshow sitzt, um sein eigenes Handeln zu kommentieren, ne? Also was man machen, man müsste, ne? Also das fand ich für eine Regierungschefin eigenartig. Das hat sich ja bis zum letzten Amtstag durchgezogen. Deswegen, als Olaf Scholz kam und erstmal so einen General im Kanzleramt eingestellt hat, Herrn Breuer, das war für mich, gut, ich habe ja als Zivildienstleister natürlich auch so eine Restsentimentalität oder Spitzsentimentalität zum deutschen Militär, aber das hat mir zum Beispiel mal Vertrauen eingeblößt, ne?
Sie haben gerade mittelalt gesagt, meinten Sie mitteldurchschnittlich?
Meine Männern? Nee, die waren immer so, ach, das waren so klassische Runden, also in den 10er Jahren von 2000, also so, als ich wieder von Amerika nach Berlin kam und dann der stellvertretender Büroleiter wurde, da war das so zwischen 2005 und 2010. Die waren immer so um die 50 rum, würde ich mal sagen. So typischer CDU-Mann um die 50. Die saßen dann halt immer und da ging es doch immer, ja, und Angela Merkel würde das sozusagen das Tafelsilber der CDU verscherbeln und also so diese ganzen Klagen.
Ja. Was sagen Sie denn zu Friedrich Merz jetzt?
Also uns verbindet eine komplizierte Geschichte.
Ah, oh, okay. Wir wollen Sie hören, unbedingt.
Naja, was heißt kompliziert? Also ich habe sehr abträglich über ihn geschrieben, habe ich immer über ihn lustig gemacht. Weil ich habe ja immer seine Versuche gesehen, da auf verschiedenen Parteitagen CDU-Vorsitzender zu werden. Ne? Der eine da war in Hamburg und wo war denn der andere? Ich glaube in Leipzig sogar. Ne? Wo er dann immer also große Ankündigungen vorher gemacht hatte, was er jetzt also alles sagen wird. Und dann ist er sozusagen aufs 10-Meter-Brett gestiegen und stand dann oben. Und dann haben wir geguckt und gesagt, jetzt, springen. Und dann hat er runtergeguckt und ist wieder hinten runtergestiegen vom 10-Meter-Brett. Ja? Und da gab es eine total laue Rede, wo er dann unverbrüchliche Freundschaft mit der Parteivorsitzenden gewissermaßen geschworen hat. Und ich glaube auch nicht, dass er übrigens sehr viel besser reüssiert hätte als Armin Laschet als Kanzlerkandidat, weil er sehr polarisierender Mensch ist. Ne? Also er ist wirklich gut für die eigenen Leute, aber nur die ganz eigenen Leute zu überzeugen, ist, sagen wir mal, wenn man in die Nähe der 30% kommen will, nicht so gut. Aber, also das habe ich alles geschrieben und als wir uns, glaube ich, mal in der Talkshow begegnet sind, dann, weiß gar nicht wo, bei Maischberger oder Abend, aber fair. Also er hat ja die Kühlheit dann drüber hinweg zu tun gesehen, als ob er das nie gelesen hätte. Aber so, in meinem Podcast jedenfalls wollte er nicht mehr kommen. Aber dann habe ich jedenfalls in der Frage jetzt des dritten Anlaufs nach der verlorenen Wahl da wiederum geschrieben, dass überhaupt die einzige natürlich vernünftige personelle Chance ist, die die CDU hat, weil sie jetzt jemanden braucht, eben nicht als Kanzlerkandidat, sondern einmal den Truppen mal wieder so ein bisschen Mut macht und die Fliehkräfte stoppt, ja. Und alles, was ich im Augenblick sehe, mal angefangen davon, Herrn Brinkhaus, ich weiß nicht, wie hier dazu steht, aber Herrn Brinkhaus zum Beispiel mal als Fraktionschef ja zu kippen, würde ich sagen, ja, es geht in die richtige Richtung. Also erstmal die ganzen Merkel-Leute weg. Ja? So.
Ich habe noch eine Frage, die mir nämlich, weil wir gerade auch viel über CDU reden, direkt auffällt. Warum sind Sie denn damals eigentlich auf der Schwarze Kanal gekommen? Also meine Assoziation ist natürlich direkt, dass es natürlich was mit CDU zu tun hat. Spiegel meines Erachtens eher ein klassisch linkeres, kein linkes, aber ein linkeres Blatt ist. Und aber Sie sagen selbst, Sie haben hauptsächlich FDP gewählt immer.
Naja, also ich suchte dann, also als wir das Projekt gestartet haben und wir waren in diesem Fall Jakob Augstein und ich, also für Spiegel Online aus der Taufe gehoben, so eine Kolumnistenreihe, also jeder Tag ein, also sieben Tage, sieben Köpfe. Und wir waren gewissermaßen der Nukleus, er als der Linke und ich als der, auf der anderen Seite der Rechte, der Konservative. Und er hatte halt im Zweifel links, was ganz sympathisch war, weil das ein berühmter Satz seines Vaters, Rudolf Augstein, war, über den Spiegel, wo steht der Spiegel, im Zweifel links, hatte er genommen als Spiegel. Und ich suchte was, also was eben das Gegenprogramm gegen das Linke symbolisiert. Und dann, ich fand der schwarze Kanal ganz schön, weil es ja, also ihr als Ostler, nun seid ihr zu jung, das jemals gehört zu haben. Aber es gab ja Karl Eduard von Schnitzler mit dem schwarzen Kanal in der DDR. Also so ein klassischer Propagandakanal. Und diese Doppeldeutigkeit, also sozusagen dieses Propagandading zu übernehmen, die DDR gewissermaßen zu beklauen, den Sozialismus, plus die Farbe Schwarz, die irgendwie das dunkle, böse, ja, die CDU verkörpert, all das fand ich ganz gut. Und immer, man sieht ja so, hat ja auch funktioniert. Also alle Titel, würde ich sagen, die sich dann auch halten und so eine Art Marke werden, sind dann auch keine ganz schlechten Titel. Kann sich ganz gut merken. Ne?
Okay, ich glaube, jetzt haben wir die Erklärung, weshalb sie, ohne das jetzt böse zu meinen, aber manchmal wie eine krasse Konserve schreiben, aber dann im nächsten Satz wieder total progressiv irgendwie was sagen. Okay, an ihrem Blick sehe ich, dass sie es einstecken können. Okay, dann gehe ich jetzt ganz schnell einfach weiter. Und zwar haben wir im Mittelteil immer ganz fiese Fragen. Und Lilly, möchtest du die erste stellen? Das sind entweder oder Fragen. An YouTube?
Ich war nicht darauf vorbereitet, die erste Frage zu stellen. Deswegen, aber ich bin bereit. Die erste Frage, Sie müssen sich entscheiden. Wollen Sie lieber, dass Ihre Tochter später Klimaaktivistin wird oder dass jetzt sofort Tempolimit 130 eingeführt wird?
Auch mir ist beides recht, ehrlich gesagt. Also, in den Koalitionsverhandlungen, dieses erste Koalitionspapier da auftauchte, habe ich Christian Lindner in der SMS geschrieben, habe gesagt, also, dass sie jetzt beim also ich hätte es lieber gehabt, Tempolimit dran geben und dafür den Soli kassieren. Aber also ich weiß nicht, dafür, dass Ulf Poschert mit 180 Sachen über die Autobahn brettern kann, ja, so dafür jedes Jahr, weiß ich, 8.000 Euro zahlen, ist ein teurer Spaß. Also ich hätte es lieber anders gehabt. Ich habe auch nichts gegen Klimaaktivistin, um das mal zu sagen. Ich glaube, die ist jetzt 5 und irgendwie hat meine Frau so ein Buch reingeschmuggelt hier. Da gibt es immer so große Frauen, ja. Und da gibt es ein Buch über Greta Thunberg. Da meine Tochter auch noch Greta heißt, das liebt sie, heißen innig.
Ja, da glaube ich, mit der Papa stolz später, wenn er dann die Tochter von der CDU-Zentrale mit Öl abschmieren darf, quasi. Okay, die zweite Frage, Women's Planning oder Men's Planning?
Was ist kürzer? Das müsst ihr mir sagen. Women's Planning, ist das kürzer? Dann würde ich
Women's
Planning sein. Ja, da würde ich für Women's Planning, ja, klar.
Ja. Okay, ist ein guter Kompromiss.
Okay. Ja?
Die also nervend, Frage. Aber kurz. Das ist lieber als nervend und lang.
Okay, also wir stellen schon mal fest, der Typus des Men's respektive Women's Plannings ist nervend.
Nee, jede Art von Planning ist doch nerven. Das ist dann der Witz dabei, Mensch. Also, wenn man anderen sozusagen immer erklären will, die Welt erklären will. Ich dachte so, das ist doch gemeint. Also, Mansplaining ist doch ein Typ, der in diesem Fall einer Frau erklärt, wie es wirklich in der Welt zugeht. Ne?
Ungefragt,
ja, genau. Ja.
Und ich glaube, das, was ich wichtig finde, es geht hier nicht darum, dass irgendwie der eine oder andere falsch ist, sondern dass derjenige, der erklärt, denkt, der andere liegt eh falsch oder weiß es nicht.
Ja, oder weiß es nicht, genau. Also genau, so eher, ne? Ein bisschen so, genau, weiß es nicht. Hm?
Ja, gut, die letzte Frage. Provozieren oder aufklären?
Provozieren oder aufklären? Aufklären natürlich. Das, meine ganzes Missionswerk ist, den Menschen das Licht der Kenntnis zu bringen.
Okay, dann freuen wir uns, dass Sie uns hier erleuchten.
Okay, wow.
Ihr habt es echt rausgefordert.
Oh
ihr
mein
wolltet,
Gott.
Ihr wolltet,
oh, das war so wichtig.
Ihr wollt Mansplaining haben. Also mehr Mansplaining als das geht ja wohl kaum, oder?
Das stimmt leider.
Aber es war kurz.
Ja, es war kurzes Mansplaining, wow. Aber eigentlich sind das ja jetzt hier insgesamt irgendwie 40 Minuten Mansplaining.
Zum Ende noch eine Frage. Haben Sie das Video von der FDP gesehen zum Paragraphen 219a? Und wenn ja, was sagen Sie dazu?
Ja.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm finden Sie es?
War das nur FDP?
Ja?
Ja.
Nur FDP.
Ich habe gedacht, das ist die Grünen, oder so eine Mischtruppe, das war die FDP. Ja, Gott, was soll man dazu sagen? Also zumindest wird es jetzt schwierig in Zukunft immer zu sagen, nee, also Abtreibung ist eine super schwierige Sache für Frauen und also das stürzt sie so in Depressionen und Nöte, wenn das Thema, also Abtreibung, und erstmal den Gang runter wackelt und fröhliche Raps singt. Also ist nannte man im Journalismus früher Textbildschere.
Das, was mir fast gar nicht aufgefallen ist, die laufen da halt auch lang. Und diese Connection hatte ich erst nicht, sondern die machen ja auch diese Bewegung davon. Also das Lied heißt ja Don't Want. Und die machen halt diese halsabschneidende Bewegung dazu bei einem Thema, das Leben, also.
Wow. Ich glaube, ja gut, das ist so. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist.
Ja.
Guck mal, ich habe es nur natürlich, das flog auf Twitter natürlich von links und rechts auf einen. Ich stürze das auf einen ein.
Jetzt Nora, los!
Ja.
Top. Und zwar, was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich heute sagen?
Ach, sich weniger Sorgen machen, wie die anderen einen so sehen. Was die anderen denken, ja. Und mehr so sein Ding durchziehen. Habe ich wahrscheinlich am Ende ja so und so. Aber das weiß ich ja noch mit 20, dass man immer so sehr darüber nachgrübelt, über seinen Platz in der Welt.
Am Ende ist ja dann doch alles gelaufen. Also ein bisschen vielleicht auch darauf vertrauen, dass alles schon so kommt, wie es wird.
Naja, andererseits, Sie hätten jetzt auch Bundeskanzler sein können.
True.
Nee. Also da fehlen mir ganz entscheidende Voraussetzungen. Zum Beispiel schon mal Interesse und Geduld heucheln. So, dass die anderen nicht merken, ja, was man wirklich über sie denkt. Also ich glaube, der Weg bis an die Spitze in der Politik. Das ist so steinig, weil du ja ständig in irgendwelchen Treffen mit Leuten hängst, wo du alle Argumente schon mal gehört hast, ja. So. Auch die sich ständig anquatschen lassen müssen vom Bürger. Auch alles schon mal gehört. Tausendmal. Also ich hätte es nur übers Hinterzimmer nach ganz oben geschafft, ja. Das ist schwer in der Politik.
So. Stimmt, aber auch das oder schaffen
so
manche.
Der Typ Bosbach, der Maverick, ja, das vielleicht auch noch. Das so einfach zu sagen, I tell you the truth. Ja, so das. Wobei Bosbach ja auch nie was geworden ist.
Ja, aber ich habe eher so die Assoziation Typ Sebastian Kurz im Kopf gehabt. In einem Hinterzimmer mit einer Gruppe ausmachen.
Kurz. Ich meine, ihr werdet nie eine Zeile finden der Bewunderung von mir über Kurz. Ich muss mal sagen, ich habe viele Schwächen, aber eine habe ich, glaube ich, oder eine Tugend, oder ja, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis. Also ich habe den Typ zweimal getroffen und fand immer, super, super strange, ja. Also der Kindkaiser, ja, am Ende, wo ich den Eindruck hatte, der steht zu Hause vorm Spiegel abends und übt erstmal die Gesten für den nächsten Tag ein, ja, wie er redet. Der hatte was irrsinnig Künstliches. Und ich kann nicht sagen, dass ich finde, dass ich mich getäuscht hätte. So. Ganz eigenartige Nummer, der Typ.
So eine Serie mit Lars Eidinger, ich glaube, die heißt M, eine ganze Stadt sucht einen Mörder, spielt in Wien und da spielt auch einer den österreichischen Innenminister, der sich teilweise auch nackt vor den Spiegel stellt und daran musste ich gerade denken.
Das ist geil gemeint, aber ich meine, allein der Abgang, er hatte eine große Zeit mit Österreich, aber er hat es in die Augen seines Kindes geguckt. Und in dem Augenblick, wo er in die Augen seines Kindes geguckt hat, hat er gesehen, es gibt größere Dinge als Österreich. Okay, gut, also meinetwegen. Geh mit Gott, aber geh. Und dann eine Woche später, nee, er hat jetzt zwar in die Augen seines Kindes gesehen, aber er hat auch in die von Peter Thiel gesehen, den Multimilliardär aus dem Silicon Valley. Und dessen Augen sind noch schöner. Jetzt müsste er nach Silicon Valley, weil das ist doch alles so irre.
Aber gut. Als der in Thüringen war, wollte der keine Bratwurst von mir annehmen. Da war es durch.
Ah, du hast die getroffen?
Ja, ich konnte ihm das Wasser reichen.
Und? Wie war der Eindruck?
Also ehrlicherweise fand ich ihn sehr sympathisch. Der ist sehr lange auch geblieben, um Fotos zu machen, was ich immer schön finde. Das machen viele andere halt nicht. Aber dann wollte er die Bratwurst nicht. Und das war natürlich ein Fehler in Thüringen.
Gut, da ist Thüringen nicht direktes Wahlgebiet. Da kann er sich sowas leisten, den Waren kurz raushängen zu lassen. Ja, also wie gesagt, also ja, genau. Und Wolfgang Bosbach, der ist zum Beispiel so jemand, Vote-Getter, ne? immer super performt im Wahlkreis, rockt jede Talkshow, ja. Also gibt nicht viele Politiker, wo die Leute freiwillig an der Glotze bleiben. Das ist so einer. In der Partei nie was geworden. Ne?
Ich hätte sie jetzt schade. Noch so Typ Kubicki eingeordnet.
Ja gut, das ist natürlich... Der ist super.
Das ist eh ein großes Vorbild, ne? Ja.
Genau, einer, der sich also erstmal schon mal abends hinsetzt und also der freiwillig sich bekennt in dem Porträt der Zeit, dass er abends das zur Entspannung nur Kriegsfilme guckt, ja? Und dann mit dem Redakteur, ich glaube, The Pacific guckt, irgend so ein Ding, wo also in der ersten 10 Minuten erstmal 500 Leute gekillt werden. Das, da geht My Heart Goes Out to Him. Das ist schon mal klasse, ja? Also so jemand, sicher.
Er hat auch gesagt, dass an seinem Stammtisch die Leute Karl Lauterbach Spacken nennen. Also öffentlich, in der FAZ.
Hat er gesagt, ja.
Ja. Kann man machen.
Ja, aber
ja, andere doch. Gesagt.
Ja.
Ich fand das auch nicht so, also das ist wirklich, also da gab es eine riesen Aufregung, das ist doch nicht schlimm. Also ich meine, dass Karl Lauterbach, ich würde sagen, ich würde ihn nicht Spacken nennen, Freak ist. Das wäre mein Wort. Das weiß doch jeder. Das ist wird ja auch mit jedem Tag offenkundiger. Ich meine, das sehe jetzt auch. Ich beklag mich nicht. Ich lebe als Kolumnist von solchen Leuten. Also ich bin dankbar für Robert Habeck, ich bin dankbar für Annalena Baerbock, ich bin dankbar für Karl Lauterbach. Ja. Ich brauche Leute als sozusagen kolumnistisches Personal, die Leute erstens kennen. Es gibt gar nicht so viele Politiker. Sagt mir mal, wer unsere heutige Bildungsministerin ist. Na?
Bettina Stark-Watzinger.
Ah, gut, ja, geschummelt. Da hat jemand auf den Spickzettel geguckt. Ich hätte schon mal nicht gewusst, ja. Die davor kannte ich auch schon nicht. Wenn wir auf die Straße gehen, 99%, dann Leute gucken in tote Augen. Kein Mensch weiß das. Wer ist unser Gesundheitsminister? Karl Lauterbach. Wir wissen alle. Auch Annalena Baerbock, Außenministerin, wissen alle. Bombe. So, und ich meine auch die ganze Performance von Lauterbach, dieser näselnde Sound des Rheinländers, mit dem er dann die sagt, es gibt eine neue Variante aus Südafrika und er hat jetzt gerade mit seinen Freunden und Kollegen in Harvard telefoniert und es wird alle Kinder töten. Kein Kind ist mehr sicher. So, das ist ja toll. So.
Nee. Das ist ein Unikum.
Ja. Also kein Wort gegen Karl. Mein Sohn, als der ist mittlerweile der Älteste, der jetzt 28 ist, in seinem Jurastudium gerade abschließt mit dem zweiten Staatsexamen, als der eine, ich weiß gar nicht, der brauchte irgendwie einen Praktikumsplatz irgendwo im Studium. Da habe ich Karl Lauterbach, habe gesagt, ruf doch mal bei Lauterbach an, ob du nicht bei ihm als Mitarbeiter arbeiten kannst. Ging sofort klar, 3 Monate. Und er meinte auch, super Typ. Irre, aber super.
Meinte Karl Lauterbach, ihr Sohn ist irre? Nein.
Nein, mein Sohn meinte, das war Karl Lauterbach. Der fand das klasse bei dem. So, ich mochte immer Exzentriker. Es gibt so wenige in der Politik. Deswegen, das wäre ja eure Frage, Bundeskanzler. Nee, also das hätte ich nicht geschafft. Also.
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich habe ihn ja jetzt Kubicki als Vorbild zugeschrieben, aber die letzte Frage ist tatsächlich, wer war denn immer ihr Vorbild?
Im Leben?
Ja. Gott. Na, wo sonst?
Meine Mutter oder was? Nee, ich weiß gar nicht. Ja, aber gut, meine Mutter hatte einen großen Einfluss auf mich. Darüber habe ich ja in Schrift und Ton Rechenschaft abgelegt. Also ich meine, ich bin ja durch eine, wahrscheinlich anders als ihr, durch eine gläubige sozialdemokratische Erziehung gegangen. Ja? Also das, meine Mutter ist 67 bei der SPD wegen Willy Brandt eingetreten. So, also ich habe gewissermaßen als Fünfjähriger schon das Juso-Eintrittsformular auf dem Tisch liegen gehabt, ja. Das waren meine ersten krakeligen Unterschriften dann darunter. Nee, also das hat immer so gewechselt mit der Zeit, glaube ich. Und ich könnte jetzt nicht.
Und weil Sie ja auch sagen, Ihr größter Auftritt ist, andere Menschen zu erleuchten, sind Sie auch irgendwo ein bisschen sich selbst ein Vorbild, ne?
Ja, ich denke, das ist auch unser Titel der Folge. Ja. Unser Vorbild, Jan Fleischhauer.
Ja. Ja, was soll ich denn sagen? Provozieren oder was? Ich will provozieren. Stimmt übrigens nicht. Ich will die Leute gar nicht provozieren. Das wird mir immer zugeschrieben. Ich mache das alles aus dem Provo-Geist. Stimmt überhaupt nicht. Echt nicht. Ich setze mich nie abends hin und sage, wie kann ich jetzt die Leute da in meinen Kolumnen oder auf Twitter besonders aufbringen? Also wenn man so drauf ist mit fast 60, dann muss man sagen, okay, also ein bisschen kindisch, oder? Nee, ich lese irgendwas und sage, habe eine Meinung dazu oder finde, dass der Aspekt noch nicht richtig gewürdigt wurde und habe dann das Bedürfnis, das der Welt mitzuteilen. Und Gottlob finden ja dann eine ganze Menge Leute auch, dass es ganz gut ist, dass ich es getan habe. Ja? Deswegen funktioniert ja mein Kram. Ich meine, letztlich funktioniere ich vor allem deshalb, weil ich würde sagen, die Meinung, die ich repräsentiere, die 60-70% der Deutschen unterschreiben können, im medialen Gewerbe halt so wahnsinnig unterrepräsentiert ist.
Sie hatten keine historische Figur, die Sie angehimmelt haben. Kein Fußballer, kein...
Doch, natürlich. Was habe ich gehabt? Ich habe natürlich Che Guevara beim Bett liegen hängen gehabt, das ist klar.
Alles klar. Ja,
ihr wisst gar nicht, wer das ist.
Nora und ich haben gerade beide geguckt wie so ein Auto.
Ja, Che Guevara, natürlich.
Klar,
ich bin links. Leute, ihr vergesst das, ich bin total links sozialisiert.
Nein, so. Ernsthaft jetzt.
Und nein, ja. Che Guevara. Ja. Okay, ich hab's endlich verstanden.
Che Guevara.
Ja, Freiheitskämpfer und so, aber ernsthaft, also so in Bunt oder in Schwarz-Weiß?
Nee, es gab doch dieses berühmte Foto, wo er da mit diesen langen Haaren, das ist eine Art, so eine Art Jesus-Inkarnation, das gab es dann so in Rot-Weiß in so verschiedenen, ja. Ich glaube, Che Guevara kommt jetzt immer noch irgendwie auf. Das ist irgendwie hier Wackelkontakte hier gerade. Che Guevara ist irgendwie immer noch, glaube ich, in Teilen, also bei der Linksjugend solid oder was, glaube ich, hängt der immer noch.
Ja, die haben das bestimmt so auf T-Shirts gedruckt.
Genau. Ja. Der Freiheitskampf ist ja nie out.
Ja, wir machen das mit Ludwig Erhard.
Ja, da ist natürlich da mal Jesus mit den Locken gegen so einen Typ, der mit dicker Zigarre und Bäuchlein, ich weiß nicht, da hat natürlich, sagen wir mal, ikonografisch hat die Linksjugend natürlich schon mal vorgelegt, ne?
Ja, wir müssen da noch ein bisschen dran ändern.
Ihr müsst arbeiten. Echt ein bisschen, also sagen wir, das ist nicht ein großes Problem bei euch.
Ja gut, wir haben
Konrad. Also sie hatten Röttgen. Also Röttgen war natürlich Röttgen, der George Clooney der CDU, ja, das war natürlich schon mal super. Oh, der ist halt nur immer so im Auftreten so Wahnsinn, so dass die Leute gar nicht verstehen, wovon er redet. immer so. Der nennt ja in einem Satz 10 Länder, von denen die 7 gar nicht wissen, wo die sind. Die Leute. Ja? So. Auf der Landkarte. Und sonst wüsste ich jetzt gar nicht.
Wir haben eine sehr coole JUlerin.
Ja. Gut, das war so ein bisschen immer ja natürlich das Problem der konservativen Jugend, ne?
Na gut, wir hatten ganz lange Angela Merkel mit, wir schaffen das, aber gut, ist ja jetzt auch vorbei.
Na gut, die hatte ihre Coolness auf ihrer Seite. Das war schon, die hatte ja eine eigene Coolness. Ja. Das war, muss man schon sagen. Also das Also der Coolness-Faktor war, der war relativ hoch. Deswegen, ich meine, deswegen haben sich am Ende doch alle mit Barack Obama und so immer mit ihr gezeigt. Also das muss Olaf Scholz erstmal hinkriegen. Man muss da lange dran arbeiten. Also die letzten Fotos, die ich jetzt gesehen habe mit diesem komischen Pullover da in der Regierungsmaschine, würde ich sagen, nee, Olaf, so wird das nichts.
Ja, aber das ist auch wie das T-Shirt, wo er da so mit einem T-Shirt aus dem Flugzeug raussteigt und von einem Anzugträger begrüßt wird. Yes. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, ob das ein neuer Führungsstil ist und dass es modern ist, aber ich finde schon Anzug cooler.
Es sind halt harte Mathelehrer-Vibes. Also.
Ja, oh Gott.
Ja, genau, der Mathelehrer-Vibe, ja. Genau. Und zwar von einem, der eben schon auch schon über die 60 ist, aber jetzt nochmal irgendwie ganz jung rüberkommen will, so, weißt du? Und der sagt, du darfst mich auch Olaf nennen.
Aber erst nach dem Abi, erst nach dem Abiball.
Ja, genau.
Oder auf dem Abiball.
Aber da gibt es auch dieses Foto von Annalena Baerbock und Robert Habeck, die zusammen zu Sondierungsverhandlungen gehen. Das sieht auch aus wie Englischlehrerin und Kunstlehrer gehen irgendwie zusammen irgendwo hin. Aber vielleicht ist das auch ein Politiker-Vibe, dass die alle aussehen wie Lehrer.
Nee, das ist auch bei den Grünen natürlich ein Riesenproblem. Die haben natürlich, die haben schon auch, die haben, genau, das ist ja nicht Mathelehrer, das ist Kunstlehrer, ne? Beziehungsweise Deutschleistungskurs, ja, und er schreibt selber die Gedichte. So, und in ganz sanften Momenten lässt er sich von den Ponys knutschen. So, das ist, ja. Gut, ich meine, die Partei hat am Ende ja auch wie viel Prozent geholt? Nur?
13, 14,8. Oder? Ja, irgendwie so.
Ich glaube 14,8. Also, ja, mit der so einer Sache mit der Coolness der Grünen, ne? Also, die haben auch noch Nachholbedarf, sagen wir mal.
Aber wenn es nach Erstwählern geht, dann ist ja die FDP die coolste Partei.
Ja. Ja. Also, wenn wir auf an Christian Lindner, da kommt lange nichts ran. Er sieht super aus. Coole Freundin.
Wow, ja. Okay, das war jetzt ein harter Mansplaining-Moment.
Ja. Was heißt das, Mansplaining? Das ist...
Nein, sie haben die Freundin, oder? Als Beiwerk quasi, als Upgrade, doch, als Upgrade von Christian Lindner dargestellt.
Nee, komm, also ich habe überhaupt nicht, also was heißt das, Beiwerk? Aber ich gucke mir den Politiker an und dann gucke ich mir an, mit wem ist er zusammen.
Er umgibt sich mit sehr erfolgreichen Menschen.
Ja, aber ich meine, guck mir doch auch die Freundin an.
Ja. So. Boah, Herr Fleischhauer, nee.
Ich wollte das gerade wieder gut machen. Wir hatten Franka auch schon hier im Podcast.
Ja.
Und ihn noch nicht. Das spricht für sie.
Aber nochmal, es ist doch überhaupt, ich verstehe gar nicht eure Aufregung.
Aber sie haben ja zum Beispiel nicht bei Annalena Baerbock gesagt, ja, die sieht gut aus und die hat auch noch einen guten Mann oder einen hübschen Mann.
Weil sie es nicht hat. Habt ihr den Typ mal gesehen?
Boah!
Puh! Also ich meine, ist das hier, was ist das jetzt hier? Ist das Real Talk?
Ist schon Talk, aber boah, puh, krass, okay.
Wieso? Was heißt denn krass? Seid ihr mal auf Google gegangen? Ich will jetzt nichts sagen, aber der Mann von Annalena Baerbock muss super, würde ich alles rausstellen. Mag ein super netter Typ sein, aber gut aussehen tut er dann wirklich nicht.
Stimmt. Nee, okay, aber wir können da noch nicht in der Öffentlichkeit so drüber reden.
Offensichtlich können
wir. Wow. Weil man das nicht. Achso, weil das ist. Was ist das? Für ein Shaming? Ich meine.
Ja, irgendeins. Ja. Also ich bin ja, ich weiß jetzt nicht genau, welches Shaming das war, aber es war auf jeden Fall hart an der Grenze zu irgendeinem. Ich habe widersprochen, alles gut. Alles
gut.
Aber ich habe doch gerade über den Mann von Frau Baerbock gelästert und nicht über
aber das
die Frau von Christian Lindner.
Ja, aber.
Pff. Okay, anderes Thema. Es hilft alles nichts. Ich weiß, dass angeblich das alles keine Rolle spielt. Wie Politiker aussehen, spielt natürlich eine Rolle.
Tut es auch.
Ja, weil die Leute gucken sich einen Politiker an und machen sich auch aufgrund seines Aussehens ein Bild. Und bei Armin Laschet war zum Beispiel sein größtes Handicap von Armin Laschet, bin ich fest und überzeugt, ist seine Physiognomie, sein Gesicht. Er sieht nicht so aus, wie die Leute sich einen Kanzler vorstellen. Das Gesicht ist zu weich, ist nicht entscheidungsfreudig genug. Ja? Es gibt eine gewisse Abfolge an Kanzlerbildern, die Menschen im Kopf haben. Brandt, Adenauer natürlich, auch Kohl, Schmidt, also das deutsche Wehrmachtsgesicht, ja, so. Und dagegen Laschet. Schröder sah natürlich aus wie ein Kanzler aussehen. Also wo die Leute denken, also, so sieht ein Kanzler aus. Laschet ist immer so ein bisschen so der Karnevalsprinz.
Der große Unterschied ist, glaube ich,
gerade ausgeschlossen.
Der auch bewiesen ist, Männer werden eher gewählt, wenn sie gut aussehen und Frauen eher gewählt, wenn sie schlecht aussehen.
Ist das so?
Tatsächlich. Und kann man sogar auch an einem konkreten Beispiel in Deutschland festmachen. Die Wahl in Rheinland-Pfalz, nicht die letzte, sondern die davor, keine Ahnung, wann genau die war. Aber Julia Klöckner gegen Malu Dreyer. Malu Dreyer ist keine hässliche Frau oder so.
Nein.
Aber Julia Klöckner spielt ja dieses sehr, sehr Feminine deutlich mehr als Malu Dreyer. Und das hat wohl auch sehr in die Wahlentscheidung mit reingespielt.
Ich würde sagen, das ist nochmal eine andere Kategorie. Aber gut, ja. Also was ich nur sagen wollte, ist, vorsichtig anmerken, nur weil wir uns abgewöhnt haben, darüber zu schreiben und zu reden, wie einer aussieht oder eine, heißt es ja noch nicht, dass bei der Wahlentscheidung das keine Rolle spielt, weil, Gott sei es geklagt, die Leute alle noch frei entscheiden dürfen in der Wahlkabine. Ja? Und zwar auch nach Kriterien, die in der Vogue-Bewegung schon lange als völlig diskriminierend und was auch immer ad acta gelegt wurden. So ist das leider mit dem Wahlvolk. So. Aber das ist sagen wir, der kleine Haken an. Darf man noch darüber sprechen und schreiben, wie jemand aussieht?
Eigentlich haben Sie gesagt, Sie haben eine halbe Stunde Zeit.
Ja, guck. Ich muss auch die Kolumne noch schreiben.
Können wir gerne weiterreden, aber ich will Ihre Zeit nicht klauen.
Ich wollte jetzt Mansplaining mal so richtig zeigen, wie es geht.
Ja, okay, go.
Jetzt. Wollen Sie jetzt das Schlusswort noch machen?
Nein. Das hatten wir vorher verabredet, habt ihr.
Okay, dann sagen wir Danke. Wir sagen vor allem Danke, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Danke für das Gespräch. Wir sind zwar auch immer mal abgeschweift, aber haben immer wieder den Weg gefunden. Vielen Dank. Das hat viel Spaß gemacht.
Darf ich noch Danke sagen?